Herzlich willkommen zum Corona-Cast. Wir sind Johanna,
Sophie,
Julia
und wir sind drei Studentinnen der sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule in München am Campus Benediktbeuern. Wir freuen uns, dass Sie heute zuhören. Es geht in unserem Podcast darum, wie sich der Alltag von Adressatinnen der sozialen Arbeit unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie gestaltet. Heute ist unsere erste Folge und wir fangen gleich mit dem Thema an. Unser Thema ist heute der Alltag von Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Corona-Zeit.
Dazu haben wir ein Interview mit Leonie gemacht. Sie ist 24 Jahre alt und hat eine psychische Erkrankung. Das Interview war Anfang Januar, also in der Mitte des zweiten Lockdowns.
Ich möchte euch zunächst einmal ein bisschen was über das Leben von Leonie, einer 24-jährigen Frau, erzählen. Leonie hat mit 18 Jahren die Diagnose Depressionen erhalten. Diese haben sich im Verlauf zu immer wiederkehrenden Depressionen entwickelt. Und die Ursache dafür ist eine dreijährige Ausbildung im Einzelhandel, zu der sie sich gezwungen hat und keine Freude daran hatte. Und es ihr einfach psychisch zu viel war. Zu den Depressionen haben sich noch eine Angststörung und eine soziale Phobie entwickelt. Zunächst hat Leonie eine Tagesstätte für Menschen mit psychischer Erkrankung besucht. Daran folgend war sie im Jahr 2020 von März bis Juni in einer Tagesklinik. Und jetzt aktuell macht sie eine medizinische Reha und hat davor eine Verhaltenstherapie begonnen.
Okay, Julia. Ich würde gerne wissen, bevor du uns jetzt so von Leonie in der Corona-Pandemie erzählst, würde ich gerne wissen, wie sie davor so gegangen ist. Was hat sie davor einen Tag lang gemacht? Wo war sie?
Also sie war ja an die Tagesstätte für Menschen mit psychischer Erkrankung angebunden und da hat sie eigentlich so ihre Tagesstruktur mitbekommen. Also da ist sie morgens hingegangen und genau, ist einfach mit anderen Menschen in Kontakt gekommen, hat Angebote wahrgenommen wie Sprachkurse und hat einfach so ja, so eine Struktur bekommen durch auch Kochen mit den anderen und Putzen. Das war so ihr Alltag eigentlich.
Okay, und im März ist sie ja dann in die Tagesklinik gegangen, oder?
Genau, also im März kam dann der Lockdown, dann war sie erst mal eine Woche zu Hause. Das war natürlich sehr schwierig für sie, weil dann jegliche Struktur weggebrochen ist und ja eigentlich auch nichts mehr möglich war zu machen. Und nach einer Woche hat sie dann eben die Nachricht von der Tagesklinik bekommen, dass ein Platz frei geworden ist. Und genau, dann ist sie von März bis Juni in die Tagesklinik gegangen.
Und wie läuft da so ein Tag ab?
Also angefangen hat es immer um 9 Uhr. Haben sie so eine kleine Morgenrunde gemacht, wo einfach besprochen wird, wie es jedem geht. Jeder so erzählen kann, was gerade so los ist. Genau, dann gab es verschiedene Therapieangebote, Ergotherapie und Bewegungstherapie bzw. Bewegungsgruppe. Und das war auch nicht so einfach, weil es durch Corona eben eingeschränkt war. Also es gab eben nur diese zwei Therapieangebote und keine weiteren. Aber das hat eben auch sehr gut getan, weil sie einfach Bewegung hatte, auch in Kontakt zu einer Gruppe. Dann nach einer Zeit hat auch das soziale Kompetenztraining angefangen, was dann eben auch leichter war in der kleineren Gruppe, weil die Anzahl von der Gruppe von 20 Leuten auf 10 minimiert worden ist. Und dadurch ist es ihr, dadurch, dass sie auch eine soziale Phobie hat, leichter gefallen, sich auf die Gruppe einzulassen. Und es ist auch nicht so eine Grüppchenbildung entstanden, sondern es war wirklich eine Gruppe.
Ja. Zur sozialen Phobie hätte ich eine Frage. Kannst du vielleicht da ein bisschen was drüber erzählen, wie sich das bei ihr auswirkt, welche Symptome sie da hat, wie sich das im Alltag zeigt?
Also sie hat allgemein einfach Angst, also nicht direkt Angst vor Menschen, aber Angst vor Menschengruppen, dass sie bewertet wird, dass sie komisch angeschaut wird, genau sowas. Also dass sie sich im Kontakt mit vielen Menschen unwohl fühlt, weil sie immer das Gefühl hat, eben ja sehr viel Negatives damit verbunden ist.
Und das soziale Kompetenztraining in der Klinik, das habe ich richtig verstanden, hoffe ich.
Ja.
Das bewirkt dann genau was oder wie wird das trainiert dann?
Auch in einer Gruppe, die Gruppe bestand ja aus 10 Personen, die wurde dann nochmal halbiert, also mit 5 Personen. Da geht es ganz viel auch um Selbstwerttraining. Einfach, dass man so das Selbstbewusstsein und den Selbstwert stärken kann. Und es werden auch ja dann Situationen geübt, wo sie eben mit Menschen in Berührung kommt. Und dass er einfach ein bisschen so die Angst genommen, dass nicht alle Menschen einen bewerten.
Also war es für Leonie quasi praktisch, dass nicht ganz so viele in dieser Gruppe waren, weil sie sich da schneller wohlgefühlt hat vielleicht.
Ja, genau. Also das hat sie auch im Interview genauso benannt, dass wenn sie morgens reingekommen ist in den Raum mit 10 Leuten, sie sich nicht total unwohl gefühlt hat und sie aber nicht gewusst hätte, was passiert wäre, wenn da 20 Leute gesessen hätten. Für sie war die Tagesklinik in vielerlei Hinsicht eigentlich sehr positiv. Sie hat dadurch ihre Alltagsstruktur bekommen und es war für sie auch eben, um ihre Ängste und ihre soziale Phobie zu bekämpfen, sehr positiv, weil es eben nicht so viele Menschen und nicht so viele Therapieangebote waren.
Und wie ist es danach, nach der Tagesklinik weitergegangen?
Also sie wäre eigentlich ganz gern wieder in die Tagesstätte zurückgegangen, hat sich dann aber dagegen, also war dann ein paar Mal da, aber hat sich dann dagegen entschieden, weil dort auch viele ältere Menschen sind, die schützen wollte und deswegen ist sie nicht mehr hingegangen.
Also sehr ein sehr verantwortungsbewusstes Handeln von Leonie, aber natürlich bräuchte sie selbst ja auch die Kontakte und dadurch, dass sie die anderen schützen möchte, bringt sie sich ja selbst eigentlich wieder, oder macht sie selbst wieder einen Rückschritt in ihrer Therapie, oder nicht?
Ja, also das war allgemein auch im Interview ein ganz großes Thema. Wie oft gehe ich zum Beispiel auch einkaufen, weil da treffe ich ja auch Menschen. Und auf der anderen Seite ist es ja für Leonie wichtig, Menschen zu treffen. Auf der anderen Seite soll man durch Corona die Kontakte ja so viel wie möglich minimieren. Es ist schwierig, damit umzugehen. Oder dann auch die Frage mit den Kontaktbeschränkungen, wie viele Menschen darf ich treffen, wie viel nicht, was ist gut, was ist schlecht.
Julia, ich hätte noch eine Nachfrage zu der Klinik. Also jetzt haben wir wieder den zweiten Lockdown. Und beim ersten Lockdown, welche Hygienemaßnahmen gab es denn in der Klinik? Mussten irgendwie Sachen speziell beachtet werden? Vielleicht kannst du da kurz noch was drüber erzählen.
Also generell galt Maskenpflicht. Und es wurde allgemein sehr viel desinfiziert. Also Leonie hat berichtet, dass sie erst, wenn sie reingekommen ist, die Hände desinfizieren mussten. Die Tische, an denen sie gesessen sind, wurden regelmäßig desinfiziert und es wurde auch eben auf die Einhaltung von Abstand geachtet. Also es war immer ein Tisch frei zwischen den Klientinnen und ja, sonst. Also Leonie hat erzählt, dass die Gruppe es an sich sehr, sehr gut aufgenommen hat, die Regeln, jeder sich relativ gut dran gehalten hat. Klar musste mal jemand ermahnt werden oder erinnert werden, dass er die Maske zum Beispiel nach dem Trinken wieder aufsetzen soll. Aber generell hat sich jeder gut dran gehalten. Also es war zwar eine Einschränkung, aber für Leonie ist es auch relativ schnell dann einfach zur Normalität geworden.
Also es hat jetzt den Klinikalltag nicht so großartig beeinflusst, im negativen Sinne?
Nein, eigentlich nicht. Das Einzige, was vielleicht negativ beeinflusst worden ist, ist das Therapieangebot, weil eben nicht so viele Therapeuten gleichzeitig da sein durften.
Okay.
Also Leonie war ja erst in der Tagesklinik und dann in der Tagesstätte. Und da ist sie ja dann nicht mehr hingegangen, weil sie eben die alten Leute schützen wollte. Aber hat sie dann noch weiter irgendwie Therapie bekommen oder wie ist es weitergegangen?
Also sie hat direkt nach der Tagesklinik parallel zur Tagesstätte schon mit einer Verhaltenstherapie begonnen. Die lief dann auch ganz normal noch weiter. Mhm. Und das war auch sehr gut für Leonie, weil der konnte sie immer persönlich wahrnehmen. Also es gab das Angebot, sie online wahrzunehmen, aber sowohl für die Therapeutin als auch für die Klientinnen ist es natürlich besser, es persönlich wahrzunehmen, gerade auch schon der Mimik wegen.
Und halt, weil du sagst, Mimik mussten sie keine Masken aufziehen?
Also zunächst war es so, dass sie einfach mehr Abstand gehalten haben und beide keine Masken getragen haben, also im Therapiezimmer, im Wartezimmer schon. Und dann war es so, dass jetzt zum zweiten Lockdown, wo auch vermehrt die FFP2-Masken eingeführt worden sind, die Therapeutin eine FFP2-Maske trägt und die Klientin darf frei entscheiden, ob sie eine Maske trägt oder nicht.
Warum muss sie keine Maske tragen?
Weil es eben für die Therapeutin einfacher ist, die Mimik zu lesen ohne Maske. Mhm. Und die ja gerade eben in sowas wie Verhaltenstherapien eine große Rolle spielt.
Okay. Also war Leonie dann, nachdem sie nicht mehr in die Tagesstätte gehen konnte, nicht allein gelassen, sondern sie wurde noch therapeutisch begleitet.
Genau. Und sie hat auch beispielsweise ein Expositionstraining mit der Therapeutin gemacht.
Was ist ein Expositionstraining?
Sie ist gemeinsam mit ihrer Therapeutin in die Innenstadt gegangen und haben dann besprochen, was sie in verschiedenen Läden tun soll. Also beispielsweise sich beraten lassen, über welche Bücher gerade gut sind oder welche Schuhe gut zu ihrem Typ passen. Solche Sachen, also einfach sagen, Hilfe und Beratung anzunehmen, was ihr sehr schwer fällt, also im Normalfall.
Bewusst in Kontakt mit anderen Menschen, mit ihr fremden Menschen treten?
Genau. Also einfach, dass sie lernt, dass sie davor keine Angst haben muss, dass die Leute dafür da sind, zu beraten und zu unterstützen.
Corona hatte da sowohl positive als auch negative Auswirkungen, kann ich mir vorstellen. Weil positiv ist ja, dass nicht ganz so viele Leute da waren und unterwegs waren. Aber negativ, dass ja dann doch nach und nach mehr Geschäfte zugemacht haben und man das Training ja dann nicht mehr so weiterführen kann, oder?
Ja, also das hat Leonie auch so benannt, dass es so für den Einstieg für so ein Training sehr positiv ist, eben nicht so eine große Menschenmasse zu haben. Gerade in der Innenstadt ist ja normal sehr viel los. Es war dann sehr wenig. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, es ist eben schwierig allgemein in der Corona-Pandemie Verhaltenstherapie durchzuführen und ja, gerade so Trainings, aber ich weiß von Leonie, dass sie diese Trainings eben gerade so in der Zwischenzeit gemacht haben, also zwischen den zwei Lockdowns, und da war es sehr gut möglich. Mhm. Und jetzt, wo die Läden geschlossen haben, an anderen Dingen weiterarbeiten.
Okay. Und du hast vorher schon mal kurz das Einkaufen genannt. Da gibt es ja auch so dieses Dilemma, dieses Leonie sollte einkaufen gehen, möglichst viel, damit sie in Kontakt tritt. Aber sie selbst will ja gar nicht so viel einkaufen, beziehungsweise steht ja immer im Kontrast dazu der Infektionsschutz. Wie ist sie damit umgegangen?
Also es war für sie am Anfang sehr schwierig, weil sie sich eben immer im Kopf gemacht hat, ich kann doch nicht jeden Tag einkaufen gehen, ich kann doch nicht dreimal die Woche einkaufen gehen, man soll doch so wenig wie möglich das tun. Und sie hat aber dann auch für sich entschieden, es ist ihr Recht, also es ist nicht verboten und es ist eben für ihre Entwicklung zu einem, sag ich mal, unbelasteteren Leben notwendig, um ihre Ängste zu bewältigen, da sie sonst auch Rückschritte macht. Also wenn sie jetzt Kontakte meidet und sehr, sehr selten einkaufen geht, dann macht sie eben Rückschritte und die Ängste werden wieder größer, beziehungsweise die Sozialphobie.
Da musste sie also für sich klar abwägen, ob sie jetzt lieber einen Rückschritt in ihrer psychischen Krankheitsgeschichte in Kauf nimmt oder ob sie wirklich den Vorschriften von der Regierung folgt, möglichst wenig einkaufen geht und da eine Entscheidung für sich treffen. Das finde ich eine große Aufgabe für jeden Menschen, muss ich ehrlich sagen, der eine psychische Erkrankung hat.
Ja, also das hat sie auch als so das Schwierigste oder das Herausforderndste benannt, allgemein Entscheidungen zu treffen und vielleicht Entscheidungen, die dem widersprechen, was die Regierung, die Politik sagt, was man tun soll, auch um auf das Thema Kontakte zu sprechen zu kommen, war oft so von Leonie die Frage, wie viele Kontakte darf ich haben, wie viele Kontakte sind für mich wichtig, was ist an Kontakten möglich.
Hat sie da irgendeine Alternative dazu gefunden?
Ja, also sie hat dann eben sozusagen für sich entschieden, dass sie so viele Kontakte, wie erlaubt sind, auch trifft. Also sie hat dann auch zwei Kontakte von der Tagesklinik gehabt, die sie ja eh schon sozusagen als Kontaktpersonen hatte. Und was sie auch als sehr wichtig für die Psyche betitelt hat, dass sie eben Kontakte hat, mit denen sie mal spazieren gehen kann oder solche Dinge. Und gerade mit Familie und Freunden, die ja, wo es einfach sonst zu viele Kontaktpersonen gewesen wären, hat sie dann FaceTime gemacht oder mit ihnen telefoniert, was sie davor auch sehr, sehr wenig gemacht hat, aber für sich dann eben gemerkt hat, dass das einem sehr viel geben kann, ohne dass man sie persönlich sieht.
Also sie hat einen guten Weg für sich gefunden, um Kontakte auch weiterhin zu halten.
Ja, doch, würde ich eigentlich schon sagen. Welche Herausforderungen hatte sie sonst noch? Also Kontakte, und hat sie sich irgendwie besonders viele Sorgen gemacht?
Also sie hat sich über die Schwiegereltern Sorgen gemacht, weil die schon älter sind und auch Vorerkrankungen haben, also auch zur Risikogruppe gehören. Und um ihren Vater, da der LKW-Fahrer ist und eben sehr viel unterwegs ist und auch an sehr vielen verschiedenen Orten und Ländern. Und sie dann eben auch nie wusste, wo ist er unterwegs, steckt er sich an oder muss er dann in Quarantäne, solche Sachen. Und ein großer Punkt war eben auch, dass sie genervt war oder es sehr frustrierend fand, dass sie sich immer an die Regeln gehalten hat und sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat und andere sich nicht an die Regeln gehalten haben. Sie aber dann ja trotzdem Konsequenzen wie jetzt den zweiten Lockdown tragen muss.
Julia, ich hätte noch mal eine Frage zu der Therapiesituation. Du hast ja gesagt, dass das zum einen im persönlichen Kontakt möglich war für Leonie. Aber du meintest auch, es gibt auch andere Angebote, wie du hast gesagt, Online-Beratung. Ich kann mir vorstellen, dass es für manche Zuhörer vielleicht auch interessant ist, wie sowas funktioniert oder welche Möglichkeiten es gibt, wenn man eben keinen persönlichen Kontakt haben möchte, aber trotzdem das Bedürfnis hat, mit jemandem über seinen Alltag oder die Probleme, die gerade auftreten, zu sprechen.
Also es gibt ja verschiedene Formate. Es gibt einmal die Möglichkeit einer E-Mail-Therapie bzw. Beratung oder per Video oder Chat oder auch nur rein telefonisch ist auch möglich. Ich weiß von Leonie, dass es jetzt gerade bei ihrer Verhaltenstherapie auch möglich war, das über Videokonferenz zu machen, da dadurch die Therapeutin noch die Mimik wahrnehmen konnte und es ja, wie vorhin schon erwähnt, sehr wichtig ist. Ja, und ich finde das auch sehr wichtig, dass es angeboten wird, weil gerade wenn Menschen Angst vor einer Infektion haben oder zur Risikogruppe gehören, dann müssen sie aber trotzdem nicht auf die Therapie verzichten.
Oder auch, wenn Menschen körperliche Einschränkungen haben, zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzen und zurzeit nicht raus können, ist ja auch eigentlich ein Vorteil für die, dass die es ja auch per Telefon oder Video in Anspruch nehmen können.
Ja.
Wenn wir den inklusiven Aspekt noch mal mit reinnehmen möchten.
Ja.
Gab es für Leonie noch etwas, was besonders herausfordernd war, jetzt während der Corona-Zeit?
War noch das Thema mit den Nachrichten. Egal, wo man zum Beispiel im Fernsehen hingeschalten hat, es kamen nur noch Nachrichten zu Corona, im Internet nur noch Nachrichten. Also es war einfach eine Überflutung. Und sie hatte dann eben Schwierigkeiten damit, weil es ihr auch dann Panik gemacht hat. Und sie einfach dann Ängste entwickelt hat und musste für sich dann eben Strategien entwickeln, wie sie denn damit am besten umgeht. Sozusagen für sich dann entschieden, wirklich nur die Nachrichten zu lesen und anzuschauen, die für sie wichtig sind. Nicht mehr jeden Tag, sondern zum Beispiel, wenn eine Pressekonferenz war, nach dieser Pressekonferenz das zu lesen oder nur die Dinge zu ihrem Bundesland und nicht zu komplett Deutschland. Was gibt es in dem Bundesland, was ist da? Genau, also einfach das zu komprimieren und sagen, dieser Überflutung ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil es eben Angst und Panik gemacht hat.
Das kann ich auf alle Fälle total verstehen, weil wem ging es von uns eigentlich nicht so, die Nachrichten rausfiltern zu können oder zu viele zu haben.
Richtig, von der Nachrichtenflut total erschlagen worden.
Ja. Ja. Gerade für Leonie kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwer war, wirklich das Wesentliche rauszufiltern, was auch wirklich wichtig ist.
Besonders wenn man eh schon ein Mensch ist, der von Ängsten jetzt geplagt wird. Und dann jetzt natürlich dieses Angstthema mit Corona da ist, das stelle ich mir sehr, sehr herausfordernd vor. Aber gut, wie sie das gemeistert hat.
Wie hat sie dann so ihren Alltag bewältigt? Also hat sie irgendwie eine Strategie gefunden, wie sie gut damit umgehen kann?
Also allgemein hat sie dadurch, dass sie ja davor in der Tagesklinik war, ganz gut geschafft, eine eigene Alltagsstruktur zu entwickeln. Genau, hat er dann so Dinge gemacht wie einkaufen, spazieren gehen und hat eben da dann auch ein gutes Maß gefunden an Kontaktpersonen. Und immer im späten Nachmittag ist ihr Mann nach Hause gekommen, mit dem hat sie dann auch noch irgendwie was gemacht, ist eine kurze Runde spazieren gegangen oder sowas. Und sie hat auch einen Sport für sich sozusagen entdeckt und das ist ja ein ganz großer Hype mittlerweile geworden.
Welcher Sport ist das denn?
Hula Hoop.
Ah.
Genau. Und ja, das tut ihr einfach gut, weil dann hat sie was, was ihr Spaß macht, wo sie ein bisschen in Bewegung kommt. Was sie, um noch einen positiven Aspekt mit einzubringen, noch gesagt hat, dass es gut war, dass sie sozusagen sich zwangsläufig mit den Ängsten und Gedanken auseinandersetzen musste, da es sonst nicht so viel anderes gab, weil sonst hat sie halt sich immer eher versucht, irgendwelchen anderen Dingen abzulenken, irgendwelche anderen Sachen zu machen.
Also so wie wir gezwungen sind, uns mit unserer vollgestellten Wohnung auseinanderzusetzen und aufzuräumen, hat sie sozusagen bei sich im Inneren etwas aufgeräumt.
Ja, doch, ich würde sagen, das kann man so sagen. Also, dass sie einfach mal auch Zeit für sich hat.
Jetzt haben wir ja schon einiges über Leonie erfahren und du hast uns quasi ihren Alltag während der Corona-Pandemie so ein bisschen geschildert und erzählt. Hast du noch irgendeine Botschaft, die du uns oder auch den Zuhörern oder Zuhörerinnen geben willst?
Ja, also dazu vielleicht ein sehr schönes Abschlusswort aus dem Interview von mit Leonie. Und zwar wollte sie sozusagen so mitgeben, dass man definitiv nicht alleine ist. Und auch wenn man das Gefühl hat, dass es nicht so ist und dass man sich auf jeden Fall, wenn es einem nicht gut geht, Hilfe suchen soll oder einfach mal mit jemandem ins Gespräch kommt, auch wenn es, sei es nur die Nachbarin oder die Oma, es muss ja nicht immer sofort professionelle Hilfe sein, dass man auf jeden Fall nicht davor zurückscheuen soll und sich verkriechen, sondern wirklich mitteilen, wenn es einem nicht gut geht. Gerade auch so ein Gespräch, wenn es mit der Nachbarin ist, kann ja auch einfach ein Stück Last von den Schultern nehmen, wenn man sich die Sorgen mal von der Seele gesprochen hat.
Sehr bewegende Worte zum Abschluss. Vielen Dank dafür. Und dann möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn Sie möchten, sind Sie doch das nächste Mal wieder dabei bei unserem Corona-Cast. Musik